Hey, willkommen im Podcast MedizinpionierInnen. Hier erwarten dich neue Perspektiven und inspirierende Einblicke in außergewöhnliche und kreative Karrierewege in der Medizin. Mein Name ist Lilly und ich spreche hier mit ÄrztInnen, die von ihrem Weg berichten. Lass dich inspirieren und ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neben mir sitzt Lukas. Wie ist eigentlich dein Nachname?
Ziemer. Lukas Ziemer.
Lukas Ziemer. Wir sitzen hier in einem Raum auf der Sommerakademie für integrative Medizin in Wittenherdecke. Und hier haben wir uns vor ein paar Tagen kennengelernt in einem Workshop. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, jetzt noch diese Episode aufzunehmen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke Lilly für die Einladung. Und ich finde es auch für schön und spannend. Und ja, cool, dass du das Projekt durchziehst.
Starten wir doch mal mit deinem konventionellen Weg. Wie hast du dich denn im Medizinstudium erlebt? Oder wie hast du das Medizinstudium erlebt?
Also ich versuche mal vorne anzufangen. Vorne ist, dass ich sehr lange nicht dachte, dass ich sowas wie Medizin studieren würde. Der Moment war in der Schulzeit, wo es darum ging, Latein oder Französisch zu machen. Meine Mutter meinte, ja, mach doch mal Latein, vielleicht willst du ja mal Medizin studieren. Und ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und mich in dem Jahr nach dem Abi, wo ich ein Jahr im Ausland war, einfach gemerkt habe, dass es mir total viel Freude bereitet, nah an Menschen zu arbeiten. Mich dann dazu entschieden habe, mich für Medizin zu bewerben, relativ kurzfristig. Erst nur Ablehnungsbescheide gekriegt habe und schon dabei war, wieder zu planen, irgendwie für das nächste Jahr nach Indien oder ähnliches zu reisen und dann doch noch im Nachrückverfahren in Bonn einen Platz gekriegt habe. Bin super spontan irgendwie übers Wochenende umgezogen, musste mich sehr schnell entscheiden. Und dann, ja, habe ich mich erstmal ein Stück weit als Fremdling erlebt. Die Frage war, wie habe ich mich erlebt? Also Fremdling in dem Sinne, dass ich hatte total Bock auf die Inhalte und auf die Vorlesung. Ich habe viel nachgefragt, wurde dann immer wieder mal schräg angeguckt von Mitstudierenden, warum ich so viele nervige Fragen stelle. Und ja, war am Anfang so der Typ mit den langen Locken, der mit irgendwelchen Batikhosen barfuß in die Uni kommt. Und ja, das war schon ziemlich witzig jetzt rückblickend auch, wie die Zeit war. Und ansonsten, ja, hat sich Stück für Stück über die Jahre weiterentwickelt. Die Batikhosen liegen zwar noch in meinem Schrank, aber die trage ich nicht mehr so gern. Habe auch irgendwann angefangen, Schuhe anzuziehen in der Uni und habe mich aber schon durchgehend weiter als interessiert und kritisch erlebt. Also kritisch vor allem in den, ich würde sagen, sozialen Inhalten, die vermittelt wurden. In den naturwissenschaftlich-sachlichen Inhalten, da war ich im Vertrauen, dass die schon wissen, was sie uns erzählen. Genau, alles was so sozial, psychosozial oder sozialmedizinische Aspekte waren, mich irgendwie besonders interessiert und habe ich an manchen Stellen Diskussionen angezettelt oder so, ja.
Wie hast du das dann kanalisiert, deine kritische oder fragende Haltung gegenüber manchen Punkten? Hast du dich da irgendeiner Gruppe, Hochschulgruppe oder so angeschlossen?
Ja, also die erste Zeit war ich ziemlich viel auf der Suche, würde ich sagen. Also genau, es fing im Prinzip an mit diesem Gefühl von, okay, irgendwie gibt's gar nicht so viele um mich drumherum, die sich ähnliche Fragen stellen. Das hat mich erstmal irritiert, dann auch unzufrieden gemacht, auch ein Stück einsam fühlen lassen. Zu der Zeit bin ich in Bonn nicht so gut gelandet und dann haben sich mehrere Sachen überschnitten. Ich dann mal die Fachschaft an mir angeschaut, habe gemerkt, okay, die Strukturen und wie da miteinander umgegangen wurde, hat sich für mich auch nicht so gesund angefühlt, dann war das offensichtlich nicht so mein Platz, dann war ich viel in irgendwelchen Abend- und Diskussionsveranstaltungen, so eher der philosophischen Fakultät oder ja, in so Ehrenamtsprojekten und war viel an mich orientieren.
Wie alt warst du da?
Da war ich, angefangen habe ich mit, ja, 19, 20, so der Übergang, habe ich mein Studium begonnen, genau. Und ich kann gerade nicht mehr genau sagen, welches Jahr das war. Da kam dann auf jeden Fall irgendwann schon, genau, habe ich dann in Bonn, kurz bevor ich die Zelte abreißen wollte, wie einen neuen Freundeskreis erschlossen. bin aus dem Studentenwohnheim, was auch sehr anonym und vereinzelt war, in ein Hausprojekt gezogen, was genau schon eine lange linkspolitische Tradition hatte und hab dann angefangen, sehr viel mich politisch zu engagieren und hab da von anderen erfahren, die schon älter waren und sozusagen aus der Generation so über uns, Elterngeneration, die so erzählt haben, ja, da gab's doch mal so eine Bewegung mit den kritischen PsychologInnen und dann auch kritischen MedizinerInnen und dann war ich so, ah, das klingt ja spannend, und mich ein bisschen dazu informiert und dann mit einer Kommilitonin das erste Mal die kritischen Mediziner in Bonn gegründet. Und dann hatten wir sozusagen wie so unsere eigene Stück weit, ja, komplementär zur Fachschaft agierende Gruppe in Bonn. Genau, das war so der Anfang.
Und Zelte abbrechen heißt aber nach dem M2 oder wolltest du das Studium abbrechen oder so?
Nee, dadurch, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, in Bonn nicht so zu landen, war ich kurz davor, wieder zurück nach Leipzig zu gehen, wo ich herkam. Und während ich das aber so überlegt habe, kam dann dieser neue Freundeskreis dazu und bin ich in Bonn umgezogen in das Hausprojekt, wo ich dann letztendlich fast 8 Jahre und auch bis zum Ende, also bis zum praktischen Jahr meines Studiums verbracht habe. Und genau, das ist ein ganz wichtiger Ort des Aktivseins und auch des Zuhauses für mich war und auch mich neben den Menschen in der Uni, wo ich nicht so viele soziale Interaktionen hatte, weil ich das Gefühl habe, so, okay, irgendwie haben wir andere Ausrichtungen. Genau, eigentlich der Ort, wo ich gewohnt habe, für mich der Hauptaustauschort war, auch mit Leuten und mich mit Leuten gemeinsam zu organisieren und ja, dann zu gesellschaftspolitischen Themen zu informieren und zu engagieren. Was erst so viel sozialmedizinisch, dann kamen so Aspekte dazu wie feministische Perspektiven auf medizinische Versorgung, antirassistische Perspektiven auf medizinische Versorgung. Dann, ja, war so innerhalb unserer, ja, sozialen Gruppe sozusagen viel das Thema Klimakrise präsent und das ich da auch ziemlich tief eingestiegen bin in Klimaaktivismus und erst so, ja, dann geschaut habe, okay, wie kann ich mit dem Wissen, was ich über das Studium Stück für Stück gelernt habe, auch mich in diesem Spektrum sinnvoll einbringen und dann als Demosanitäter, also sozusagen innerhalb der Bewegung unterstützend so eingebracht habe oder auf irgendwelchen Camps und ja, ganz unterschiedliche wilde Momente hatte. Genau, bis wir auch aus dem Netzwerk, also da kamen dann auch Jahre der Vernetzung unter den unterschiedlichen kritischen MedizinerInnengruppen dazu, also mit Berlin, mit Frankfurt, Freiburg, den unterschiedlichen Städten, dass wir dann ein Netzwerk aufgebaut haben, die ersten Netzwerktreffen und Konferenzen organisiert haben. Und aus der ersten Konferenz in Berlin, also das erste Netzwerktreffen der kritischen Mediziner in Deutschland sozusagen, daraus wir dann eine Untergruppe gegründet haben, die Aktionsgruppe Gesundes Klima hieß es damals, und genau, nochmal eine spezifische Gruppe hatten zu Klimakrise und Gesundheit und wie Klimakrise und Gesundheitsfaktoren zusammenhängen oder auch wie, ja, letztendlich gesunde humanistische Perspektiven auch im Umkehrschluss unser Handeln klimagerechter prägen würden.
Wie kam das denn eigentlich, dass du mit den Batikhosen bereits ins erste Semester gestartet bist? Waren deine Eltern da irgendwie schon alternativ unterwegs? Oder wieso warst du von Anfang an so ein bisschen da aus der Reihe?
Wieso war ich von Anfang an ein bisschen aus der Reihe? Das ist eine gute Frage. Also das hat sicherlich unterschiedliche Gründe und ich kann jetzt nur so Ideen nennen. Das eine ist schon, meine Eltern sind beide in der DDR aufgewachsen, DDR sozialisiert. Mein Vater wollten sie immer in der Partei haben und der war ein sehr klarer und loyaler Mensch, der sich dazu nicht hinreißen lassen hat, und meine Mutter schon so latent rebellisch, glaube ich, in ihrer jungen Erwachsenenzeit als ja auch Liedermacherin unterwegs und erzählt immer ganz stolz, wie sie den Aufnäher Schwerter zu Flugscharen getragen hat und ja, von der Polizei darauf angesprochen wurde und so Sachen. Und ich glaube, da habe ich schon so eine, ja, gewisse kritische Grundhaltung in meiner biografischen Prägung mitbekommen, die mir sicherlich geholfen hat und hilft, so drauf zurückzugreifen, diese Fähigkeit, Dinge zu hinterfragen oder mir das auch zu erlauben. Genau, und die Batikhosen kamen aus der Zeit, wo ich meinte, nach dem Abi war ich ein Jahr im Ausland, also ich habe meinen Wehrdienst verweigert, es war noch so die letzte Generation, wo ich, genau, wehrpflichtiger junger Mann gewesen war.
Wie alt bist du eigentlich?
33, 91er Jahrgang. Und genau, Wehrdienst verweigert und dann, damals hieß das anderer Dienst im Ausland, also ein Weltwärtsprojekt für ein Jahr unterstützt oder auch, naja, das Glück gehabt, ein Jahr lang über Weltwärts in Tansania sein zu dürfen, war da in einem Projekt, was tansanische Frauen aufgebaut haben, um für Waisen Mädchen Primär- und Sekundarschulbildung zur Verfügung zu stellen. Genau, und habe da in der Zeit versucht, so mit den Fähigkeiten, die ich auf eine Art schon hatte, handwerklich oder irgendwie Connections nach Deutschland, um Fördermittel aufzutreiben oder einfach auch sozial irgendwie Freund und Nachhilfe-Mensch für die Mädels da zu sein, in dem Projekt gearbeitet. Genau, und da gab's ganz schöne Stoffe, Batikstoffe, und ich habe mir so Hosen nähen lassen, die ich dann super gern getragen habe. Genau. Daher die Batikhosen.
Okay, gut. Und das war dann, als ihr diesen Kongress gemacht hattet und diese Klima-Untergruppe gegründet hattet, das war dann schon Ende des Studiums?
Genau, das war, ich schätze so 2016, 17 waren vermutlich so die Anfänge, bis dann so 18, 19 war ja auch die Zeit, wo dann im Rheinischen Braunkohlerevier und in der Lausitz mit den Klimacamps und auch der Räumung vom Hambacher Forst im Rheinischen Braunkohlerevier super viel los war. Es hat sich auch überschnitten dann mit meinem zweiten Staatsexamen. Ich weiß noch ziemlich genau, wie ich mit einer Freundin und Kommilitonin so am Lernen in der Wohnung in Bonn so am Laptop saß, wir uns vorbereitet haben auf das zweite Staatsexamen und parallel immer die Livestreams vom Social Media verfolgt haben, wenn wieder irgendeiner von unseren Freunden oder Freundinnen, die da im Wald ein Baumhaus besetzt haben, irgendwie von der Polizei rausgezogen wurden, genau, der Aktionsticker. Und das war ziemlich krass, also so, genau, einerseits so in dieser gewählten Verpflichtung des Studiums zu sein und uns ordentlich vorbereiten zu wollen und gleichzeitig emotional total involviert zu sein, genau, durch Freundschaften, aber auch durch halt unseren eigenen Aktivismus.
Und dann bist du ja ins PJ, denke ich mal, oder hast du noch weitere Umwege gemacht?
Also ich habe insgesamt 8 Jahre quasi als Student verbracht und die 2 Jahre, die sozusagen zusätzlich waren, so einmal bin ich durch die mündliche Prüfung vom Physikum durchgeflogen. Das erste Mal. Genau, habe Biochemie nicht bestanden, aber es war wirklich ein Kraus für mich, Formeln auswendig zu lernen. Und das zweite Mal habe ich ein Jahr lang pausiert, um ja im Prinzip klarzukriegen, ob ich das Studium weitermache. Also ich hatte immer wieder Phasen, wo ich schon ernsthaft darüber nachgedacht habe, das Studium abzubrechen, weil sich Sachen für mich nicht so stimmig angefühlt haben, auch weil es sau anstrengend war, auch weil ich es menschlich oft einfach nicht schön fand. Also mich gefragt habe, okay, also wofür? Ja, auch meine eigenen Motivationen hinterfragt habe oder meine Rolle oder dieses, ja, also was ist eigentlich, was wäre meine Arztidentität oder was ist meine Arztidentität eigentlich? Bin ich überhaupt so ein richtiger Arzt? Genau, und dann bin ein Jahr davon irgendwie 8 Monate gereist und habe dann meine erste Therapie angefangen, eine Heldenreise gemacht und einen Monat in der Schreinerei ein Praktikum gemacht und überlegt, ob ich Schreiner werde.
Du bist, glaube ich, die 5. oder 6. Person, die mir das erzählt. Medizin oder Schreinerei? Was ist das? Warum? Ja, was ist dieses verbindendes Glied zwischen Holz und Menschen?
Ich weiß gar nicht, ob's, also wahrscheinlich gibt's auch verbindende Glieder. Ich habe aber das Gefühl, dass es auch viel um den Kontrast geht. Also ich empfinde zumindest persönlich, dass so Handwerk und Arbeiten mit Holz und vor allem auch meine romantisierte Vorstellung, die ich vom Schreinerberuf hatte, weil es was sehr Erdendes und sehr Pragmatisches und nicht so abgespaced und intellektuell abgehoben und nicht irgendwie mit, ja, es ist nicht so stark mit so einer weit überheblichen Arroganz in der Identifikation so verbunden, wie das im Ärztlichen so ist, sondern es ist was sehr, ich empfinde es als was sehr Bodenständiges. Und ja, vielleicht auch so nach alten Aspekten, so dieser Unterschied zwischen irgendwie so die Arbeiterklasse und irgendwie so dieses Intellektuelle, also so, ja, für mich war es was ganz anderes, also so in Bildern gesprochen, ist was ganz anderes, einen weißen Kittel anzuziehen oder mir eine Zimmermannshose anzuziehen und so dieses, ja, bei dem einen gehört es irgendwie dazu, sich schmutzig zu machen und bei dem anderen ist es so, ich lasse mir ja nichts anmerken, was mich irgendwie berührbar macht oder auf eine Art auch, ja.
Du bist da einfach in irgendeinen Betrieb gesteppt und hast gesagt, hallo, kann ich ein Praktikum machen?
Ich habe mich in Bonn in der Schreinerei beworben, die ich quasi über den Freundeskreis kannte, wo ich wusste, dass die ein Stück weit auch selber recht offen und linksorientiert sind, wo auch viele Frauen gearbeitet haben, was jetzt nicht so ein, genau, jetzt auch nicht so ein Standardhandwerkerbetrieb war. Genau, und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, weiter zu studieren und das auch bewusst zu Ende zu bringen und habe gleichzeitig aber immer wieder als, ja, im Prinzip als Studentenjob in dieser Schreinerei als Aushilfe gearbeitet, so wie andere irgendwie dann auf Station irgendwo einen, genau, Blutabnahme-Job machen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe auch mal Haken gehalten im OP, aber irgendwie hat es mir besser getan, in der Schreinerei zu arbeiten und so einen Ausgleich zu haben. Genau, und das letzte zusätzliche halbe Jahr habe ich dann nochmal Pause gemacht vor dem zweiten Staatsexamen, um Zeit zu haben, mich vorzubereiten, weil ich irgendwie schon auch nach Lücken gesucht habe, so, okay, wie kann ich es mir weniger stressig machen? Also so, man kann es natürlich so extrem auf Hochleistungsmodus durchfahren, das Studium, und gleichzeitig finde ich, solange man finanzielle Möglichkeiten findet, sich da irgendwie über Wasser zu halten. Und da hatte ich das Glück mit dem Hausprojekt, wo ich, also schon auch das Glück, einfach wo ich wenig Miete bezahlt habe, dass ich mir das leisten konnte, da nochmal ein halbes Jahr Pause zu machen.
Okay, ich habe so viele Fragen. Gehen wir mal chronologisch einfach kurz weiter. Du hast dann das M2 gemacht, dann bist du ins PJ.
Ja.
Hast du da irgendwelche, hast du das so halbwegs normal gemacht oder gab's da auch wiederum?
Also ich hab, ja, fürs PJ, das war, genau, war schon auch, ich würde sagen, mit der Entscheidung, das Studium durchzuziehen, war auch verknüpft, so immer wieder. Ich habe eigentlich kontinuierlich nach Möglichkeiten gesucht, das irgendwie auf eine Art zu machen, die, wo es mir gut geht mit, wo ich mich mit Leuten vernetze, die ich fand, dass sie cool drauf sind, wo ich irgendwie nicht alleine bin mit meinen Perspektiven. Ich habe eigentlich schon während des Studiums immer überall auf der Sommerakademie, auf Treffen vom Verein der demokratischen Ärzte und Ärztinnen, beim Trampen irgendwo in irgendwelchen Gesprächen immer Leute gefragt, kennt ihr coole Kliniken, wisst ihr, wo es irgendwie anders gemacht wird? Und genau, dann war so eine pragmatische Lösung, war ein tertiales Innere, habe ich in Köln gemacht und habe da mit einem Freund aus der, ja, aus diesem Netzwerk der kritischen MedizinerInnen, wir haben uns quasi zusammen für das Tertial beworben, dass wir beide irgendwie wussten, okay, da ist noch eine andere Person, die ähnlich tickt, und für Chirurgie und Psychiatrie, für das ich mich dann als Wahlterzial entschieden hatte, bin ich dann schon nach Witten gegangen. Genau, also da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, wo wir jetzt hier sitzen. Hab dann in Herdecke, was ja eine anthroposophisch geprägte Klinik ist, nochmal zwei Tertiale gemacht, bin in Witten in eine Gemeinschaft eingezogen und hab so ein Stück weit diese, ja, immer mehr auch diese politische Welt hinter mir gelassen und bin immer mehr eingestiegen in, ich würde sagen, die andere Seite des Spektrums, also nicht mehr so stark im Außen zu arbeiten und systemkritisch, sondern mehr so selbstreflektorisch und auf der Beziehungsebene. Also wir haben sehr viel Gruppenprozess und Beziehungsarbeit in der Gemeinschaft gemacht und es war mehr so darauf fokussiert, auf der Ebene dann zu forschen und gar nicht mehr so viel politische Diskussionen zu führen. Ja, das war dann sozusagen eine neue prägende Phase, und mit ein paar Leuten, mit denen ich zusammen gewohnt habe, wir hatten dann auch parallel quasi unsere PJ-Zeit in der Klinik, und dadurch, ja, war es irgendwie einfach ein gutes durch Beziehungen sich auch stärken und unterstützen und ja miteinander über Wasser halten, nicht nur alleine schwimmen sozusagen.
Das heißt, du bist in diese Gemeinschaft schon gezogen während des Tertials und hast dann nach in Hertig auch angefangen?
Genau, also ich habe über die Sommerakademie die Menschen in Witten kennengelernt.
Woher kanntest du die Akademie?
Ja, eine Freundin, der ich sehr dankbar bin, war eine entfernte Freundin, die, ich glaube, ein Jahrgang war das ja dann, also ein Jahr über mir in Bonn studiert hat, die so meinte, ey, so wie du drauf bist, fahr doch, du musst auf jeden Fall mal zur Sommerakademie fahren.
So war das
für
mich auch.
Ja, und das war, ja, also sie hat auf jeden Fall recht und es war voll der wichtige, also immer wieder voll der wichtige Ort für mich, so einen Anker irgendwie einmal im Jahr zur Sommerakademie zu.
Ja, die Sommerakademie ist für viele so ein entscheidender Punkt in der Biografie. Irgendwie nimmt das der Lebensweg dann immer so eine kleine Abzweigung, sobald man hier einmal war, habe ich das Gefühl.
Ja, voll. Also es ist auf jeden Fall ein super, ich habe sehr wichtige Impulse bekommen. Also ich meine, da kam erstmal überhaupt so dieses, okay, es gibt sowas wie anthroposophische Medizin, was ist das eigentlich? Und ich hatte schon in Bonn, dadurch, dass es in der Nähe von Bonn eine anthroposophische Uni auch gibt, immer wieder dann im Freundeskreis Menschen, die irgendwie mit Anthroposophie was am Hut hatten. Und auch wenn ich jetzt kein Anthroposoph geworden bin oder mich als solcher bezeichnen würde, finde ich, ist es schon, ja, halt eine Philosophie oder Lehre oder ein Weltbild, in dem ein Menschenbild enthalten ist, was mir zu großen Teilen, ja, also humanistischer vorkommt als so ein mechanistisches Menschenbild der, ich sage jetzt mal, moderneren Schulmedizin, wo es so sehr technisch irgendwie betrachtet ist. Ja, und in der anthroposophischen Medizin ja schon auch wenn die andere Vokabeln dafür nutzen, so der Aspekt der Spiritualität und Emotionalität halt einfach noch wichtige Aspekte sind, die zu diesem physischen Körper, den wir haben, zusätzlich dazukommen.
Ich werde auf jeden Fall nochmal eine anthroposophische Ärztin einladen und darüber noch ausführlicher reden, aber...
Die kann bestimmt auch mehr dazu sagen als ich.
Ich frage dich jetzt nicht, was ist Anthroposophie und so weiter.
Das ist gut, ja. Lieber nicht.
Genau, da haben wir ja doch vorgestern im Vortrag auch gelernt, dass das die schwierigste Frage ist, die man einen Anthroposophen fragen kann. Aber vielleicht noch ganz kurz. Ich erlebe das nämlich auch total oft so, dass dieses Menschenbild, was in der Anthroposophie so mitkommt, mir ganz viel Sinnhaftigkeit gibt für meinen Beruf und auch für meinen Alltag, für mich selber, wie ich mich begreife in der Welt und wie ich begegnen möchte den anderen Menschen. Und dann gibt es ja noch diese ganzen Aspekte der Arzneimittel und therapeutischen Verfahren, mit denen ich so nicht so viel anfangen kann tatsächlich.
Mhm.
Ging dir das da auch so? Und hast du dir dann einfach sozusagen so die Sachen rausgepickt, die mit denen du irgendwie was anfangen konntest? Und hast du dann so mitgenommen in deine Praxis?
Ja, also ich würde sagen, auch in dem MPJ in Herdecke. Und ich habe ja später dann, gut, ich habe dann nochmal 2 Jahre, nachdem ich meinen Abschluss gemacht habe, alles Mögliche gemacht, aber nicht als Arzt gearbeitet. Und dann meine erste Stelle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch in Herdecke angefangen. Und es war immer so, dass ich es spannend fand, mitzubekommen, wie anthroposophische Medizin funktioniert, gearbeitet wird, mit den äußeren Anwendungen, mit Einreibungen, mit der Heileurythmie, mit verschiedenen Medikamenten. Und habe versucht, davon zu lernen, genau, und einfach zu schauen. Und gleichzeitig war irgendwann für mich die Entscheidung klar, okay, ich mache jetzt keine Ausbildung zum anthroposophischen Mediziner, sondern eher genau, ich suche mir die Aspekte raus, die gut sind. Bin auch eine Zeit lang auf so Kongresse der Gesellschaft für anthroposophische Ärztinnen und Ärzte gegangen, um mir das ein bisschen mehr anzuschauen und habe da Aspekte gefunden, die mir voll getaugt haben und gleichzeitig hat es jetzt nicht so eine starke Resonanz in mir gegeben, die jetzt gesagt hat, okay, das ist voll mein Ding.
War dir das immer klar, dass du in die Psychiatrie möchtest? Hast du dir auch mal überlegt, eventuell irgendwas Somatisches zu machen? Oder hast du dir eher so gedacht, du machst gar nichts in der Klinik?
Also auf den ersten Teil der Frage, nee, es war mir überhaupt nicht klar. Schon alleine deshalb, weil ich diese Art des Arztseins gar nicht so auf dem Schirm hatte. Es gab, als ich mich aufs Studium beworben habe oder kurz davor, mal so einen Moment, wo ich überlegt habe, Psychologie zu studieren und zwischen Psychologie und Medizin so hin und her. Genau, man muss dazu sagen, meine Mutter arbeitet als Psychologin oder ist Psychologin und dann hatte ich irgendwie, also auch das völlig zufällig sozusagen, weil man muss sagen, völlig verqueres Bild irgendwie, eigentlich einfach im Kontakt mit meiner Mutter. Ich habe gemerkt, wie hat sie gearbeitet, was jetzt aber auch kein sozusagen kein stellvertretendes, allgemeingültiges Bild ist. Da habe ich so gedacht, okay, nee, die hat so viel zu tun und muss von zu Hause so viel telefonieren. Sie hat halt als Leitung von der psychotherapeutischen Wohngruppe gearbeitet und war super viel erreichbar. Und da habe ich so gedacht, nee, auf keinen Fall will ich Psychologe werden. Und genau, und dann war ich im Medizinstudium sehr lange mit dieser Idee und dem Bild, dass Medizin halt bedeutet, somatisch zu arbeiten, und dachte das auch immer, auch gemerkt, okay, Chirurgie, irgendwie fand ich es auch cool, also ne, da finde ich, das ist relativ nah am Schreiner sein, also so Hand mit den Händen zu arbeiten und handwerklich auf eine Art zu arbeiten, und das lag mir schon auch im Chirurgietertal, so genau, also Geschichten sehr pragmatisch zu handhaben, und gleichzeitig war so die Ebene des Menschlichen, weil man ja dann doch halt eben nicht mit Holz, sondern mit Menschen arbeitet, total unstimmig für mich. Und ich habe da vorhin auch, bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, nochmal kurz drüber nachgedacht. Ich glaube, das fing so an mit dem ersten Seminar mit den PsychosomatikerInnen bei uns in der Uniklinik. Also ein Tertial, wo wir Psychosomatik hatten, und tatsächlich auch ein Seminar, was wir mit der Palliativmedizin hatten, was beides so, wo ich so gemerkt habe, ah, okay, es gibt irgendwie auch in der Uniklinik Leute, die auch Ärztinnen und Ärzte sind, die so ganz selbstverständlich Aspekte mit reinbringen und uns auch beibringen wollen und näher bringen wollen, die mir wichtig sind. Und ich so gedacht, ah, vielleicht sollte ich irgendwie Palliativmediziner werden. Davor habe ich lange gedacht, ah, vielleicht ist die Pädiatrie, Kinderheilkunde so voll mein Ding. Aber ist halt auch witzig da, also du bist halt gezwungen, mit Kindern menschlich zu arbeiten, weil die sonst nicht mit sich arbeiten lassen, so. Und so ein bisschen, ja, mit Erwachsenen kann man es ja machen. Und mit Kindern kann man es halt nicht machen, weil die einem das ziemlich schnell rückmelden. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb ich gedacht habe, okay, vielleicht mache ich Pädiatrie, Formulaturen in der Pädiatrie gemacht, überlegt, eine Doktorarbeit in der Palliativmedizin zu machen, habe ich dann nicht gemacht, gar keine Doktorarbeit gemacht. Ja, und dann habe ich mir die Psychiatrie angeschaut. Psychosomatik war echt so das Letzte, was ich auf dem Schirm hatte. Und erst in dem, so wirklich in dem Tertial, in der Psychiatrie, dann nochmal gemerkt, okay, da ist schon ganz viel von dem, was ich spannend finde. Also so nah dran an Menschen und auch in eben auch mit emotionalen Zuständen, mit emotionalen Krisen zu arbeiten und das Emotionale so explizit als meine Aufgabe zu sehen, wo ich vorher mal gedacht habe, okay, jetzt in der Inneren oder Chirurgie oder wo auch immer in der Somatik, man kommt so hin und du, oder mir ging es zumindest so, wahrzunehmen, dass die Menschen eigentlich emotional eine total hohe Bedürftigkeit haben und da eigentlich was braucht, es zu adressieren, aber dafür keine Zeit da ist oder die Ausbildung nicht da ist oder kein Interesse da ist oder eigene Themen des Arztes, der Ärztin, des Pflegepersonals, die einen davon abhalten, irgendwie drauf eingehen zu können. Ja, und es dann irgendwie schön war zu merken, ah, es gibt sowas, da ist es mein Job, da werde ich dafür bezahlt, sage ich mal. Also ich habe den Auftrag, das zu tun. Das heißt, meine Arbeitszeit muss ich nicht zusätzlich damit füllen, sondern das ist meine Arbeitszeit. Ja, und dann war es mir in der Psychiatrie, und da ist jetzt Überschneidung von meinem praktischen Tertial in der Erwachsenenpsychiatrie, wo ich viel auf der Akutstation war, und dann auch das Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich auch auf einer Akutstation gearbeitet habe. Da hat mir vieles gefallen und ich habe auch gemerkt, okay, irgendwie gibt's viele Sachen, die liegen mir, und gleichzeitig, da kommt jetzt wieder so dieser gesellschaftspolitische Aspekt rein, habe ich mich immer gefühlt wie so ein, naja, wie der Tropfen auf den heißen Stein und auch ein Stück weit wie ein Systempuffer. Und ich glaube, dass Akutpsychiatrien auch Systempuffer sind, also ja, abzupuffern, was wir gesellschaftlich nicht, ja, vielleicht, also ein Stück weit auch in unserer Beziehungskultur nicht in der Lage sind, bisher zu heilen oder Wunden zu halten. Gemeinsam.
Das war dann nach den 2 Jahren?
Genau, das war dann nach den 2 Jahren, also quasi drittes Staatsexamen, Abschluss, Approbation, 2 Jahre, ja, eigentlich intensives Gemeinschaftsleben, mir einen alten Bus gekauft, schweißen gelernt, den Bus repariert. Eine Zeit lang an der Uni Wittenherdecke auch als Honorarkraft so Kommunikationsseminare für Medizinstudierende gegeben. Outdoor-Erste-Hilfe-Trainings für eine Outdoor-Schule gegeben. So Sachen. Und auch recht, ja, einfach noch schon viel so Gemeinschafts- und Aktivismus-Sachen. Genau, und dann war Kinder- und Jugendpsychiatrie, genau.
War dir das immer klar, dass du irgendwann in die Klinik gehst?
Ich habe das Gefühl, es ist eher so, dass mir in den letzten Jahren immer mal wieder klar wird, dass man das auch anders machen kann. Also es ist eher so, ich hatte so das Gefühl, das gehört halt so dazu, ich muss halt anfangen, wenn ich Arzt werden will und wirklich als Arzt arbeiten will und vielleicht irgendwann mal ein Facharzt für XY sein möchte, dann muss ich halt in der Klinik arbeiten. Und in den meisten Fällen ist das ja auch so, oder wahrscheinlich in allen, dass es zumindest eine Zeit braucht, die auch in der Klinik zu sein. Ja, aber es ist eher so, wie immer mal wieder sind mir Menschen begegnet, die mir gesunde Aha-Momente verschafft haben, die mir gezeigt haben, okay, man kann das auch anders machen oder man muss da nicht ewig sein oder das ist voll okay, das in Teilzeit zu machen und das ist auch nicht tragisch, mit 40 oder 50 immer noch Assistenzarzt zu sein. Bin trotzdem Arzt, so. Mhm. Ich habe auch mittlerweile, genau, würde ich sagen, also bin ich total froh über diese Haltung, so, ja, also vielleicht habe ich irgendwann einen Facharzttitel, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bin ich Arzt mit einer Approbation und weiß, was ich kann und wo ich gearbeitet habe und was ich für eine Erfahrung habe und wollte aber vielleicht nicht diesen Weg so lange in der Art gehen, weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht so gesund oder den Preis, den ich da zahle, ist es mir nicht wert für den Schein, den ich dann in der Hand habe. Und da würde ich sagen, wird mir immer klarer, dass es halt auch ganz andere Wege gibt, zu arbeiten oder ja, letztendlich ja unterstützend für Menschen tätig zu sein. So ganz basal, wo ich sagen würde, das ist für mich ein ganz basaler Antrieb, dass ich irgendwann mal das Studium für Medizin gewählt habe.
Wie lange warst du dann in der Psychiatrie?
Ein Jahr. Genau, also ziemlich genau ein Jahr.
Jetzt haben wir uns ja hier in einem Kurs über authentische Beziehungen getroffen. Und ich habe in diesem Begleittext gelesen, dass du Heldenreisenleiter bist, weshalb ich mich überhaupt eigentlich nur in deinen Workshop eingetragen hatte, weil ich auch vor kurzem eine Heldenreise gemacht habe und dachte ja, so, ach, okay, wait, das ist spannend. So. Den guck ich mir jetzt mal an. die Heldenreise, die hattest du ja schon während des Studiums gemacht.
Mhm.
Wann hast du angefangen, dich gestalttherapeutisch so zu beschäftigen und das zu lernen?
Mhm. Ja, vielleicht, also ich mag da noch kurz dazu sagen, ich hatte ja vorhin auch gesagt, und da habe ich eine Therapie angefangen. Also es gab sozusagen ziemlich genau in der Mitte meines Studiums so, ja, wo ja schon eine kleine Krise, also Beziehungskrise, und mache ich dieses Studium weiter und irgendwie emotionale Themen und vor allem halt Beziehungsthemen, die irgendwie immer wieder aufgetaucht sind, und ich so gemerkt habe, so, boah, irgendwie kriege ich das nicht gelöst. Was mache ich jetzt? Genau, und dann dachte ich, okay, ich probiere es jetzt mal aus, so eine Therapie zu machen. War da ein paar Mal, irgendwie hat es zu dem Zeitpunkt mir nicht so getaugt. Hab die Heldenreise gemacht und die hat für mich sehr viel in Bewegung gesetzt, sehr viele wichtige Impulse gesetzt. Und zentrale Aspekte meines Lebens haben sich danach sehr maßgeblich verändert. Und es war schon auch so ein, aha, so kann man auch mit Menschen arbeiten. Und die Christina Hoffmann, die damals die Heldenreise geleitet hat, wo ich Teilnehmer war, hat dann ein paar Jahre später, genau, sich da nochmal selbstständig gemacht und angefangen, ihren ersten Ausbildungszyklus anzubieten. Und da war ich zufällig noch in dem Verteiler drin und habe das gelesen. Und das fiel in diese 2 Jahre nach meinem Uni-Abschluss. Und es ist jetzt ein bisschen epischer Moment, das ist aber trotzdem schön, also gerade schön, den zu erzählen. War wieder ein Klimacamp im Rheinland, ich war draußen unterwegs. Christina und ich haben uns zum Telefonieren verabredet, weil ich gesagt habe, ja, ich hätte schon Interesse oder lass mal quatschen. Und bin so spät abends, war schon dunkel, klarer Sternenhimmel, über die Felder da gelaufen, wir haben telefoniert und sie hat mir viel erzählt und dann so gegen Ende des Gesprächs war sie, ja, und wie ist so dein erster Eindruck? Und in dem Moment flog so eine ganz fette Sternschnuppe über den Himmel und ich war so, ja, Also, vielleicht bedeutet das was. Ich denke zwar nochmal drüber nach, aber gerade ein gutes Gefühl. Genau, und habe dann sozusagen in dieser Zeit zwischen Abschluss und auch Start meiner klinischen Tätigkeit diese einjährige oder reichlich einjährige Ausbildung erstmal zum Leiten der Heldenreise gemacht, was jetzt keine vollständige Gestalttherapie-Ausbildung
war. Okay, das steht so ein bisschen für sich.
Genau, es gibt Möglichkeiten sozusagen für die Seminarleitung, einzelne Ausbildungen zu machen. Die kann eingebettet sein in eine gestalttherapeutische Ausbildung, kann auch eine gestalttherapeutische Ausbildung machen, ohne jetzt mit der Arbeit der Heldenreise was zu tun haben zu müssen. Genau.
Ich dachte irgendwie, um die Heldenreise leiten zu können, muss man auch Gestalttherapeutin sein.
Nicht zwangsläufig, nee, genau.
Das hast du dann auch noch in den 2 Jahren gemacht, bevor du deine Klinik gegangen bist.
Genau. Ja, und hab dann da angefangen. Da kam dann halt auch Corona rein. Dann sind super viele Seminare ausgefallen. Es hat sich alles voll gezogen. Auch die Ausbildung hat sich gezogen. Ja, wie es vielen vermutlich ging in der Zeit, war es auch für die Ausbildungsgruppe natürlich ein spannender Gruppenprozess mit Aushandlungen. Treffen wir uns nicht? Wie machen wir das? Online, live? Naja, so diese ganzen Sachen.
Mir fällt gerade ein, dass safe nicht so viele Leute wissen, was eine Heldenreise ist oder Gestalttherapie. Kannst du das, also man soll ja auch gar nicht so viel darüber erzählen, damit man die Erfahrung machen kann. Aber kannst du vielleicht beide Sachen so ganz grob kurz in
einem Satz schreiben? Also vielleicht, also zu Gestalttherapie würde ich mich ein Stück weit zurückhalten, da so viel zu sagen, weil ich eben kein Gestalttherapeut bin und gleichzeitig, genau, was ich dazu sagen kann, das ist so in der Zeit, wo die humanistischen Therapien geprägt wurden, also so 70er, 80er, die Gestalttherapie auch entstanden ist und durch das Paar der Pearls, also Fritz und Melinda Pearls hieß sie, glaube ich, so sehr stark geprägt wurde und es eine recht körper- und erfahrungs- und emotionsorientierte Art der Therapieform ist. Sehr viel um Erleben geht. Und auch um Erleben und Gewahrsein im Moment, also viel nachzuspüren, wie sich bestimmte Sachen jetzt anfühlen und Emotionen auch willkommen zu heißen. Das so recht in dem Wissen, dass es vermutlich oberflächlich ist, genau. Und die Heldenreise wurde von Paul Rebelliot entwickelt, der eigentlich Schauspieler war, selber dann durch eine ziemliche Lebenskrise gegangen ist, die damit einhergegangen ist, dass er eine Psychose entwickelt hat, in der Psychiatrie war und ja, auf eine Art selber diese Psychose quasi durchlebt, also im Sinne auch von Heilung durchlebt hat und im Nachhinein so in Südkalifornien in diesem Esalen-Institut, also da sind so in den 80ern und ich glaube 70er, 80er sind die alle so zusammengekommen, diese ganzen Leute mit Stanislav Grof und Fritz Perls und Menschen, die so geforscht haben innerhalb der humanistischen therapeutischen Bewegung und er war dann auch da und hat halt ganz viel Input aus unterschiedlichsten therapeutischen Formen und Strömungen und Tanztherapie und Kreativtherapie und Gesang und Meditation und ganz viel Auseinandersetzung auch mit Meditation fernöstlicher, buddhistischer Lehre und sozusagen, also merkst schon, da fließt ganz viel mit rein und daraus und dem quasi seiner Erfahrung, wie er durch seinen Krisenprozess durchgegangen ist, durch diese Psychose und welche Stufen er durchlaufen hat, dann hat er dort noch einen getroffen, der Mythenforscher war, also Mythologien über die gesamte Welt und über verschiedene Generationen analysiert hat und so festgestellt hat, okay, es gibt sowas wie einen Monomythos. Also das, was heute auch FilmemacherInnen und Menschen, die Bücher, Geschichten, Märchen schreiben, Romane schreiben, eigentlich nutzen als Grundstruktur, dass es so einen Monomythos gibt, die Basis von Star Wars oder die Basis von Herr der Ringe oder eigentlich allen Märchen und Geschichten auf der Welt, dass dieser Monomythos eben die gleichen Stufen durchläuft, wie der Paul auch in seiner Psychose durchlaufen ist. Und so, also so dieser Beginn der, okay, ich merke, irgendwas in meinem Leben läuft nicht, das Problem spitzt sich zu, es mündet in der Krise, in einem totalen Chaos, vielleicht auch so diese Konfrontation mit den inneren Schatten und Dämonen oder so diesem, okay, also das Schlimme in mir oder das Schlimme im Außen Und dann nach dieser Konfrontation, ne, in den Geschichten ist das dann so dieses, der Kampf mit dem Drache oder die große Prüfung für den Helden oder die Heldin und dann am Ende rauszukommen, zwar vielleicht erschöpft, aber mit was völlig Neuem, also auch so einem Stolz, was geschafft zu haben, das Stück weit vielleicht auch überlebt, durchlebt zu haben und ja, irgendeinen Schatz gefunden zu haben, ne? Und jetzt auf der psychischen Ebene einen Schatz in sich entdeckt zu haben oder eine neue Erkenntnis zu haben und mit dieser Erkenntnis dann ja in den Alltag zurückzukehren oder die Heldin, die dann zurückkommt in ihr Heimatland und einen Schatz für die Gemeinschaft mitbringen kann oder ähnliches. Ja, genau, und dieses Seminar, das war ja eigentlich die Frage, als kleiner Exkurs, Entschuldigung, aber ich bin da auch voll begeistert immer wieder davon, das zu erzählen, oder ich finde es so schön, diese Parallelen, die es halt zu unserem Menschsein einfach da drin gibt in diesem Seminar, hat er ein einwöchiges Intensivseminar konzipiert, was mit ganz vielen Methodiken der humanistischen Therapien arbeitet, um in einem gehaltenen, in einem geschützten Setting Menschen sozusagen wie geführt durch diesen Prozess, durch diesen Krisenprozess zu leiten und dadurch die Möglichkeit der Selbsterfahrung zu geben und die Möglichkeit, eigene Lebenskonflikte auch zu bearbeiten. Oft so Konflikte, die mit entweder oder Entscheidungen zu tun haben. Und was ich immer super faszinierend fand oder total cool, weshalb ich auch schon über, also jetzt mehrfach initiiert und versucht habe und einmal umsetzen konnte mit Initiativen von der Uni Wittenherdecke, eine Heldenreise für Studierende an der Uni, also Psychologie- und Medizinstudierende angeboten habe, weil die eigentliche, ursprüngliche Idee von Paul Rabilliot war, das für Pflegepersonal in Psychiatrien anzubieten.
Um das nachzuempfinden.
Genau, nachzuempfinden, wie, also um sozusagen Gefühl dafür zu entwickeln und Empathie zu stärken in der Arbeit mit Menschen in psychischen Krisen, sozusagen selber durch diesen Prozess zu laufen. Und ich finde es halt super cool einfach, also ja.
Wie viele Heldenreisen hast du schon mitbegleitet?
5 wahrscheinlich. Also es sind gar nicht so viele seit Corona oder vielleicht auch ein Stück weit durch Corona. Genau, aber es müsste ungefähr eine Handvoll jetzt sein.
Und hast du das dann primär gemacht, als du dann die Klinik wieder verlassen hast nach diesem einen Jahr? Oder was hast du, oder mit welchem Ziel, oder hattest du ein Ziel, als du gekündigt hast? Und mit welchem Gefühl hast du gekündigt?
Boah, mit welchem Gefühl habe ich gekündigt? Also, ich glaube, vordergründig Desillusionierung und ein gesunder Ärger, vielleicht sogar eine gesunde Wut als Energie für Selbstfürsorge. Also, genau, die Bedingungen zu der Zeit in der Abteilung waren total schlecht. Ich war der einzige Arzt auf der Akutstation, habe ziemlich viel Verantwortung und plus eine schlechte Betreuung oder nicht besonders gute Betreuung gehabt. Es haben immer mehr Kolleginnen vor allem dann um mich drumherum auf den anderen KJP-Stationen gekündigt. Dann war ich irgendwann fast der einzige Arzt noch, also Assistenzarzt in der Abteilung. Und zwar wirklich so ein bisschen wie auf so einem sinkenden Schiff zu fühlen und habe dann noch mit Idealismus irgendwie bin ich ins Gespräch gegangen mit der Geschäftsleitung und so weiter. Und das war dann aber mehr so ein, zu merken, okay, da ist halt auch eine ökonomische Verwaltung eines Krankenhauses, die ziemlich wenig damit zu tun hat, was meine Intention in der Arbeit mit den Menschen ist und mit den Kids in dem Fall. Und habe gemerkt, okay, ist also auch ein wichtiger Lernprozess, so vielleicht eine Veranlagung generell von Menschen in Heilberufen, so dieses Gefühl, man muss den Laden retten oder überhaupt irgendwen retten oder das zusammenhalten, oder wenn ich jetzt nicht die Überstunde mache, dann ist es voll schlimm für wen auch immer, und so zu merken, okay, nee, es ist nicht mein Job hier, diesen Laden, das Schiff vor dem Sinken zu retten, und auch zu merken, okay, nee, und ich kann das auch überhaupt nicht. Also es ist gar nicht, bin überhaupt nicht dazu in der Lage, das zu tun. Ja, und mit all diesen Gefühlen bin ich gegangen, habe ich gekündigt. Das war auch nochmal so eine, schon auch ein Stück weit Umbruchszeit. Also ich habe gekündigt, die langjährige Partnerschaft, in der ich war, ist zu Ende gegangen. Wir haben uns getrennt, die Gemeinschaft, in der ich da 4 Jahre gelebt habe, wir haben uns aufgelöst Und dann war sozusagen nochmal voll, ja, Tabula Rasa so ein bisschen, ne? Da habe ich mich ganz nochmal umorientiert und habe immer, ich habe sozusagen, deine Frage war ja auch, wann habe ich mit der Heldenreise dann gearbeitet oder wie habe ich das gemacht, das fand sozusagen ein Stück weit parallel statt. Also ich habe versucht, irgendwie das zu vereinen, was ich jetzt auch in dem letzten Jahr versucht habe, was aber auch nicht funktioniert hat. Und also wo ich gemerkt habe, okay, die Variante, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, in meiner Urlaubszeit, quasi in meinem Klinikurlaub, in dem Urlaub meiner Festanstellung, dann noch selbstständig ein Intensivseminar anzubieten, weil es mir zu viel, so, ich habe Bock auf Urlaub.
Wirklich?
Ja, wirklich. Ja, manche Leute brauchen das zu spüren, genau. Ja, weshalb ich gerade wieder an dem Punkt bin, wo ich gekündigt habe, aber diesmal viel, also ohne Desillusionierung, sondern einem Aspekt von, okay, ich gehe jetzt nochmal mindestens für ein halbes Jahr aus diesem Klinikbetrieb raus, um wieder mich mehr selbstständigen Projekten zu widmen und im Herbst und Winter und dann vielleicht auch nächstes Jahr wieder Heldenreisen zu leiten, weil ich voll Bock habe, die Arbeit wieder zu machen.
Wo hast du jetzt zuletzt gearbeitet?
Meine letzte Stelle, also in der ich auch aktuell bin, ist in der Psychosomatikklinik im Allgäu an der Hochgradklinik. Genau.
Das war jetzt sozusagen auch deine zweite Stelle dann?
Das ist auch meine zweite Stelle, genau.
Und dazwischen, zwischen der ersten und der zweiten, wie viel Zeit lag da?
4 Monate.
Ah, okay.
Genau, ich habe diese 4 Monate genutzt, um ganz am Anfang erzählt, dass ich während des Studiums immer wieder mit Leuten darüber geredet habe, ob sie Kliniken kennen, die irgendwie anders arbeiten.
Mhm.
Und genau, einen Teil dieser Kliniken habe ich mir in den 4 Monaten angeschaut und es waren tatsächlich vor allem Psychosomatikkliniken. Die Sistelios-Klinik im Odenwald und die Heiligenfeld-Kliniken in Bayern. Genau, ich finde so Herdecke und die Sistelios-Klinik und die Heiligenfeld-Kliniken und auch die Reisach-Kliniken, also Adula und Hochgrad-Kliniken im Allgäu, das sind so, ja, ich finde so ein Stück weit auch Leuchtturmprojekte oder auf jeden Fall Kliniken, wo man merkt, die sind aus einer total starken Visionskraft entstanden. Und je nachdem, wie lange diese Orte schon existieren, ist noch mehr von dieser Energie übrig oder halt auch weniger. Also in Herdecke hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass es nur noch kleine Teilaspekte gibt, wo das wirklich lebt oder Menschen auch noch da sind, die diesen Anfangsspirit auch noch tragen und ja, ansonsten leider das auch verwaschen ist und verblasst ist oder Ökonomisierungsdruck zum Beispiel zum Opfer gefallen ist. Ja, was vielleicht auch bedeutet, es braucht wieder neue visionsstarke Orte.
Du hast ja im Seminar erzählt, dass du die Idee dazu schon seit 2 Jahren mit dir rumträgst. Kam die dann auch durch die Heldenreise?
Die Idee für die Workshops meinst du, ne?
Mhm.
Ja, also die Workshops sind ja ausgerichtet, Impulse zu geben für das, was ich als gesündere Beziehungskultur bezeichnen würde. Also ein ehrliches und authentisches Miteinander und wirklich in Kontakt zu kommen. Und ja, letztendlich ist dieses so, warum finde ich das wichtig oder so, total geprägt durch meine eigenen Erfahrungen in meinem Leben und in dem, wie ja auch in der politisch aktiven Zeit und dann in der Gemeinschaftszeit in Witten, ja, was für Beziehungserfahrungen ich gemacht habe und auch was für Erfahrungen von Methoden wie der Heldenreise oder andere Selbsterfahrungs- und therapeutische Praktiken ich gemacht habe und gemerkt habe, okay, boah, ich habe voll Bock, mit Menschen zu arbeiten. Ich feiere es total, wenn ich meine eigenen emotionalen Prozesse mache. Das tut mir gut, das befreit mich. Ich entwickle mich weiter. Mein Leben wird einfach schöner dadurch. Ich liebe es total, Menschen darin zu begleiten, weil das so schön und berührend ist, zu sehen, wie sich alleine schon Gesichter verändern und Körperhaltungen verändern am Anfang von dem Seminar zum Ende. Und wie da wirklich, also ich würde sagen, wirklich Heilung passiert, die sehr sichtbar und spürbar ist und es für mich auch, ja, ich merke, ich weiche ein bisschen von deiner Frage ab oder es wird ein umfassender so, es verbindet für mich total diesen gesellschaftspolitischen Anspruch, dem ich ganz lange nachgegangen bin, also aktivistisch, politisch tätig zu sein und Systemen zu hinterfragen, politisches System und Gesellschaftssystem zu hinterfragen, mit der Erfahrung, okay, wir haben in diesem Hausprojekt irgendwie ganz viel politischen Aktivismus gemacht und gleichzeitig hatte ich manchmal das Gefühl, wir bekommen gar nicht mit, was im Zimmer nebenan, wie es dem Menschen geht. So, wir sind so im Außen orientiert, Strukturen zu kritisieren und zu hinterfragen und uns vielleicht auch dran abzuarbeiten, dass die Beziehung untereinander ein bisschen verloren geht oder manchmal auch mehr verloren gegangen ist. Wo ich mittlerweile auch sagen würde, aber das ist jetzt vielleicht wie so ein nochmal so ein neuer Topf, wo man auch lange drüber reden könnte. Ich mich gefragt habe, so wie kommt es eigentlich, dass in so politischen Bewegungen so viele Menschen auf einem Haufen sind, wo spürbar ist, dass die eine krasse Geschichte haben, zum Beispiel krasse Familiengeschichte und da deutliche, ich nenne es jetzt einfach mal Traumatisierungen im Hintergrund sind. Und ich glaube, das eine ist, dass diese Räume ganz viel Raum lassen und aufnehmen und sehr bemüht inklusiv sind und gleichzeitig ja, auf die Straße zu gehen und zu rebellieren und gegen ein System zu protestieren, auch eine Art von Abarbeiten des eigenen Traumas sein kann. Und ja, und ich gemerkt habe, irgendwie gab es einen Punkt, wo, also ich habe das lange selber gemacht und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas wünsche ich mir anders. Ich wünsche mir, dass ich emotional verbunden bin mit den Menschen, mit denen ich im Zweifel auf die Straße gehe. Und zwar nicht nur in Frust oder im schlimmsten Fall Hass oder Rebellion verbunden bin, sondern auch in Mitgefühl und Berührtheit verbunden bin. Und dafür braucht's, glaube ich, dass wir Beziehungsarbeit machen. Und deshalb sind diese Workshops auch so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind. Also, dass sie beginnen mit der Beziehung zu uns selber, um ja Impulse zu setzen, die eigene Geschichte und Prägung mir anzuschauen und zu gucken, okay, was ist eigentlich was sind so diese Blaupausen, die in meinem System abgespeichert sind von, was ist mein Weltbild? Also ist meine Prägung in den ersten Lebensjahren, dieser Ort hier auf der Welt ist ein sicherer oder dieser Ort ist einer, wo es Menschen mit mir überhaupt nicht gut meinen, zum Beispiel. Und ja, auch dann im nächsten Schritt halt die Beziehung zum Gegenüber anzuschauen. So, ja, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man einem Gegenüber, dass ich mich anvertrauen kann, dass jemand ist, der wohlwollend mir gesonnen ist oder eben nicht. Oder vielleicht im schlimmsten Fall, dass da Menschen sind, die gewaltvoll emotional oder physisch auf mich reagieren. Und das alles prägt ja die Art und Weise, wie ich auf die Welt schaue und auch, was ich mir wiederum für eine Welt generiere. Ja, wie ich mich verhalte und wie offen mein Herz ist oder wie verschlossen mein Herz ist, wie misstrauisch oder wie sehr ich im Vertrauen sein kann. Und genau, das ist mir voll wichtig, so dass gar nicht irgendwie eine Wertung darauf zu haben, sondern irgendwie das, ja, uns die Möglichkeit miteinander zu geben, das halt zu erkennen und anzunehmen, dass es so ist und von da aus dann wiederum verändern zu können. Ja, der dritte Teil des Workshops ist ja dann so der betrachtet das Wir, also das Miteinander, wo ich total sagen würde, ja, das baut aufeinander auf, so wie die integrale Theorie ja auch Systeme so beschreibt, wie sie vom Kleinen immer weiter wachsen und aufeinander aufbauen und Familiensysteme natürlich die Stimmung in der Familie davon abhängt, wie die Stimmung der Einzelpersonen ist. Und ja, ein Staat oder Staaten oder Gesellschaftsstrukturen, die maßgeblich von Menschen geprägt sind, die durch mehrere Generationen von Kriegen traumatisiert sind und diese Traumata in den wenigsten Fällen gesund aufgearbeitet sind. Ja, es ist schwer zu erwarten, dass wir zum Beispiel in Bezug auf Grenzpolitik liebevollere Lösungen finden, als wir bisher in unserer sehr begrenzten Art und Weise Politik zu machen finden. Also dadurch, genau, ist es ein Stück weit eine Art, wie ich, glaube ich, versuche, einen Weg zu finden, so politisches Handeln und politische Wünsche oder Aspekte mit emotionaler Arbeit zu verbinden. Und deshalb auch finde, dass Psychotherapie was total Politisches ist.
War das jetzt das erste Mal, dass du deine Seminare an Menschen getestet hast oder angewandt hast?
Das klingt krass. Ja, die Sommerakademie, genau. Letztes Jahr habe ich schon versucht gehabt, auf der Sommerakademie einen Workshop anzubieten mit eigentlich gleichen Ideen oder dem gleichen Grundstein des Konzeptes. Und dann gab es aber auch, wie dieses Jahr leider, irgendwie wenige Anmeldungen, was ich gar nicht verstehen kann, weil das echt ein cooler Ort ist. Also komm zur Sommerakademie, falls du noch nicht da warst. Und ja, genau, deshalb war es jetzt das erste Mal.
Dann wurde der Workshop wieder abgesagt. Oder?
Genau, dann haben wir uns darauf geeinigt, das abzusagen. Mir war es dann zu unsicher. Mhm. Gar nicht mehr genau, wie es lief. Aber auf jeden Fall hat es dann letztes Jahr nicht stattgefunden. Und ich habe mich dann noch ein paar Mal selber in den Arsch getreten, das dieses Jahr wieder zu versuchen. Und trotz auch eigener Unsicherheiten und Zweifel, die dann aufgekommen sind, durchzuziehen auf eine Art und sagen, okay, ich mache das jetzt, weil wie soll ich rausfinden, ob ich das kann oder Leute das gut finden oder nicht gut finden, wenn ich es nicht ausprobiere. Und ja, dann ist wunderschönerweise noch meine Partnerin in mein Leben gekommen, die auch Bock auf sowas hat und mich total unterstützt hat und mir auch ja emotional voll den Rücken gestärkt hat, sozusagen das wirklich zu tun. Nicht in meinen Sorgen oder Ängsten mich wieder zu vergraben und zu sagen, ah nee, vielleicht doch nächstes Jahr. Ja, und in dieser ausgetüftelten und ausformulierten Form das Konzept wirklich so mit diesen drei Ebenen, ich, du und wir, umzusetzen, ist jetzt das allererste Mal gewesen.
Wie war es für dich?
Super aufregend, mega schön, total berührend und beschenkend. Und ich glaube, ein Teil dessen, wie schön es eigentlich war und wie viel schöne Rückmeldungen gekommen sind. Es gibt einen Teil, der ist noch nicht gesagt oder der hat es auch noch nicht an meinem inneren Kritiker vorbeigeschafft. Und es ist wirklich krass zu merken, wie streng ich da mit mir manchmal bin, dass so viel richtig gut geklappt hat und so viel auch so geklappt hat, wie ich mir gewünscht habe oder wie ich es mir vorgestellt habe in der Konzipierung des Workshops, dass ich mich, glaube ich, noch viel mehr darüber freuen dürfte.
Ja. Ja.
Also ein bestätigendes Ja, kein fragendes Ja gewesen. Ja, ja, danke.
Was machst du jetzt mit dem Workshop? Wie geht's jetzt weiter für dich?
Wie geht's jetzt weiter für mich? Ja, das ist eine gute und eine schöne Frage. Ich finde sie vor allem schön, weil ich mich total drüber freue, dass ich... Also bis Ende September arbeite ich ja noch und dann ist dieser Kündigungszeitpunkt so, einerseits gibt's schon Pläne und andererseits fühlt sich auch so an, so, okay, vielleicht bewerbe ich mich nächstes Jahr wieder bei der gleichen Klinik, vielleicht bei einer anderen Klinik, vielleicht werden wir zwischendurch aber auch die Workshops noch an anderen Orten, so mit dieser schönen Resonanz, die wir jetzt gekriegt haben, auch an anderen Orten anbieten. Vielleicht merken wir, dass das was ist, wo voll Leute voll Bock drauf haben und so ein Flow draus entsteht. Also meine Freude bei der Frage ist echt so auch darin, dass ich, glaube ich, deutlich besser werde, mit dem Fluss zu gehen, obwohl ich eigentlich so eher von meiner Grundveranlagung sagen würde, ich bin ein sehr, also doch sehr rationaler und sehr geplanter und sehr strukturierter Mensch. Ja, und lerne immer mehr so auch diese Kontrolle abzugeben und zu sagen, okay, ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen und mal gucken, wie die Resonanz bei der Sommerakademie ist und jetzt so zu merken, ah, okay, die Resonanz war voll schön. Okay, mal gucken, was machen wir jetzt damit? Ja, können das auf jeden Fall nochmal wieder anbieten. Vielleicht jetzt im Allgäu mal anbieten. Nächstes Jahr vielleicht mal auf einem Festival oder verschiedenen anzubieten. Ja, und einfach zu schauen, wie sich weiterentwickelt. Ich werde auf jeden Fall wieder anfangen, die Heldenreisearbeit zu machen. Also die nächste Heldenreise ist schon geplant für Ende November.
Gibt's da noch freie Plätze?
Ich auf jeden Fall.
Einen Kandidat, der unbedingt eine Heldenreise machen muss.
Ich höre den Ruf für jemand anderen. Ja, also voll, genau. Es gibt auf jeden Fall noch Plätze, die wird in der Eifel stattfinden bis Ende November. Und genau, falls du nachschauen willst oder jemand anderes.
Also wenn du magst, können wir es auch gerne verlinken, wenn du möchtest.
Super gern, ja. Genau, also unter Soul Event könnt ihr auf jeden Fall uns finden, also mich und die Christina Hoffmann, mit der ich das mache. Ja, und davor, es gibt ja auch ergänzende oder Folgeseminare zur Heldenreise, die sich einzelnen Teilaspekten wie Partnerschaft, Beziehung, Sexualität und so Anima Animus zuwenden. Das ist die Lovers Journey und dann gibt's ein Seminar, was sich dem Familiensystem, Family Circle zuwendet und genau und so weiter und so fort. Und eins davon ist auch Tod und Auferstehung, ja, wo es total um dieses... Und die Frage geht, okay, wie gehe ich damit um, dass mein Leben endlich ist? Und
das ist das, wo man seinen Tod erstmal zu Hause feiert, bevor man zum Seminar fährt, oder?
den Tod zu Hause feiert, bevor man zum Seminar fährt.
Also, diese Abschiedsfeier zu Hause, oder?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also du mit der Haltung, genau, du verabschiedest dich, weil du weißt, dass du auf dem Seminar sterben wirst, sozusagen.
Ja, okay. Mhm.
Das ist jetzt natürlich metaphorisch gesprochen, genau. Aber es geht darum, sozusagen sich auch in einer gewissen Konsequentheit mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Und dadurch halt auch mit dem eigenen Leben.
Ja. Und die willst du geben?
Genau, und ich werde jetzt das sozusagen das erste Mal im Team mit bei Tod und Auferstehung auch im Herbst, im Oktober dabei sein. Das heißt, genau, falls jemand Bock auf Tod und Auferstehung hat, das könnt ihr auch gerne bei uns mitreisen. Wer Bock drauf hat, ja, ist so ein bisschen flapsig formuliert, aber ich glaube, versteht ihr da, was gemeint ist. Ja, genau. Und ansonsten wird eine Zeit auch dem gewidmet sein, ja, Zeit für die Partnerschaft, die gerade so am Wachsen und Reifen ist, mit meiner Partnerin Zeit zu haben und so dieses Geschenk, dass sie so mutig war, aus Köln ins Allgäu zu ziehen, um jetzt näher bei mir zu sein, auch genau das auch wertzuschätzen und selber auch nicht nur arbeiten zu gehen, sondern auch Zeit für unseren Kontakt miteinander zu haben. Ja, und eine Sache, worauf ich noch mega Bock habe, und die wahrscheinlich noch dazukommt und hoffentlich auch mein Repertoire zu arbeiten ergänzen wird, ist, dass im Herbst auch so ein Facilitator-Training für Menschen, die Playfight-Räume ausrichten wollen und halten wollen, in Deutschland gegeben wird und ich da sehr wahrscheinlich dann teilnehmen mag, weil ich das voll die wunderschöne Arbeit finde, die von Leichtigkeit und kindlicher Neugierde und Verspieltheit bis zu tiefen emotionalen Prozessen oder in die volle Kraft zu gehen, irgendwie ganz viele Aspekte abdeckt und auch immer so viel Spaß macht. Ja.
Du möchtest das hosten.
Ich würde mitmachen, um das zu lernen. Genau, es ist eine Ausbildung sozusagen. Okay. Ein Training für Leute, die diese Räume ausrichten wollen. Genau, und da geht es mehr dann um schon auch Beziehungskontakt und emotionalen Kontakt, aber über den körperlichen Kontakt. Aber vielleicht wäre das was für, da kann ich hinterher mehr erzählen als jetzt vorher.
Ja, ich fand das ja immer total doof, vor allem Wut auszuagieren körperlich. Und dann auf der Heldenreise macht man ja die ganze Zeit so Sachen mit.
Doof im Sinne von schwierig oder?
Ja, einfach das, was in mir ist, nach außen zu kehren, in so einer Bewegung, so einer Kraft, oder dann gegen jemanden wegzudrücken oder so und dann das zu empfinden, aber gleichzeitig auszuagieren, das war mir immer total peinlich einfach. So, dass irgendwie jemand das mitbekommt, dass ich das empfinde oder so. Genau, und seit der Heldenreise bin ich auch ganz irgendwie Fan von geworden irgendwie. Ich merke, wie gesund das ist. Weil dieses angestaute, jahrzehntelange Emotionswirrwarr irgendwie in Form zu packen und einfach mal nach außen zu geben. Und dann ist er ja auch jemand, der was damit macht. Es ist ja nicht so zu Hause alleine, ich mache irgendwas kaputt oder so, sondern dann ist jemand da, der hält das. Und dann arbeitet man damit einfach weiter und formt das dann irgendwie um oder ist ja dann auch total kreativ, wie es dann weitergehen kann.
Ja. Ja, total. Also, ich fand das total schön, gerade zu merken, wie deine Augen so geleuchtet haben, als du davon erzählt hast, weil ich finde es halt so voll der Ausdruck davon, wie viel Leben da drin steckt, also wie viel Leben in all unseren eben lebendigen inneren Bewegungen ist und Wut und Trauer und Freude und Ekstase und Verwirrung und was auch immer, das ist halt alles, ja, es ist alles Teil von einem lebendigen Ausdruck, wo halt je nachdem in was für einem Umfeld wir geprägt wurden, aufgewachsen sind oder ja auch in was für einer Kultur wir leben, so Sachen auf einer individuellen Ebene oder kollektiven Ebene so weggemacht sind, ne, mit irgendwelchen Normen oder Regeln oder so, jetzt hör doch mal auf zu heulen oder reg dich nicht so auf, schrei nicht so rum oder boah, das nervt total. Ja, und dadurch aber ganz viel, wir ganz viel Lebendigkeit in uns abtrainieren oder weghalten, wo das super viel Energie braucht. Ja, man kann sich ja vorstellen, ein lebendiges Kind irgendwie die ganze Zeit festzuhalten, ist sau anstrengend. Dieses Kind frei im Spiel zu begleiten, ist viel schöner zu sehen und für das Kind schöner und für einen selber deutlich weniger anstrengend. Wie der begradigte Fluss so. Ja, Psychosomatik halt. Genau, da sind wir vorher drin dann. Mhm. Krass, wie viele Themen wir schon angeschnitten haben.
Gibt es noch irgendein Thema, was dich im Kontext der ganzen therapeutischen Arbeit oder des Medizinstudiums oder Arztdaseins beschäftigt hat, was wir jetzt noch nicht angeschnitten haben? Oder wo du sagen würdest, das jetzt irgendwie, das muss jetzt noch dazu, sonst ist es nicht vollständig.
Also ich würde schon sagen, dass es noch ein Thema gibt oder einen Aspekt gibt, wo ich sagen würde, der macht uns als Menschen auch aus und hat uns schon ausgemacht in unterschiedlicher Form. Aber ich finde es auch einen der schwierigsten Aspekte zu greifen für mich selber persönlich und auch in Worte zu fassen. Das ist halt Spiritualität und sozusagen das, was, ja, ich weiß gar nicht, ob darüber hinausgehen die richtige Formulierung ist, aber ich würde es jetzt einfach mal nutzen, das, was quasi über mein emotionales Sein und mein physisches, körperliches Sein hinausgeht, hat spirituelle Aspekte, die, ja, Fragen nach, also ich würde sagen, als es darum ging, was war mein Weg während des Studiums oder was ist jetzt gerade mein Weg, da gehört auch so eine Frage dazu, was ist meine Rolle auf dieser Welt oder genau, was ist meine Identität oder was ist meine Aufgabe, was ist meine, vielleicht nicht nur mein Beruf, sondern meine Berufung. Und das würde ich schon unter diesen Aspekt oder in die Kategorie von Spiritualität packen. Und genau, die Heldenreise zum Beispiel arbeitet ja auch ganz explizit mit diesen verschiedenen Ebenen, also mit dem emotionalen Erleben, mit dem körperlichen Erleben und eben auch, ja, mit so Aspekten wie Intuition oder diesem, oh, das hat irgendwie einen Grund, dass wir hier jetzt gerade als Gruppe in der Form zusammenkommen. Und genau, ganz egal, ob das jetzt richtig oder falsch ist, stimmt oder nicht stimmt, ich gar nicht den Anspruch, das irgendwie beweisen zu können. Und das ist vielleicht auch das Schöne an der Stelle, wo es irgendwie um meinen eigenen Glauben geht. Oder auch die Frage an mich selber, was glaube ich denn? Woran glaube ich denn? Ja, und schließt sich ein Stück weit für mich der Kreis in unserem Gespräch an der Stelle, wo ich vorhin meinte, so, ich finde es schön, mehr zu lernen, mich mehr dem Fluss meines eigenen Lebens hinzugeben und meinen Impulsen zu folgen und meinen eigenen Impulsen auch zu vertrauen und mir selber zu glauben, zum Beispiel. Oder diesem Bauchgefühl, wovon immer alle sprechen, oder der Intuition, meiner eigenen Intuition zu glauben. Und sowohl in Entscheidungen, die ich treffe für mein Leben, als auch im therapeutischen Arbeiten zum Beispiel. Ganz viel dessen, wie ich therapeutisch arbeite, würde ich sagen, ist geführt von Gespür und Feingefühl und gleichzeitig aber auch einfach Intuition, also was auch immer Intuition neurobiologisch dann ist, kann man sicherlich auch noch durchdenken. Ja, ich finde es auf jeden Fall immer wieder spannend, auch noch mal so einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, naja, okay, wie hat vielleicht auch was Philosophisches, nicht nur Spirituelles, sondern auch ein Stück weit Philosophisches, so wie, ja, wie entwickeln wir uns eigentlich als Menschheit oder haben wir uns entwickelt, wo stehen wir gerade so im gesellschaftlichen Miteinander, was gibt es so für Bewegungen, welche Aspekte und Prinzipien sind vertreten, ja, also zum Beispiel jetzt so irgendwie wo die, also Industrialisierung und Kapitalismus und Technisierung und Digitalisierung, ja, Dinge in Zahlen zu formulieren, ja, voll wichtige Errungenschaften sind und gleichzeitig, wenn ich mir vorstelle, Entwicklung findet auf einer individuellen Ebene, aber auch auf einer kollektiven, also als Gesellschaft, in so einer Pendelbewegung zwischen Extremen statt, vielleicht sowas wie zwischen Yin und Yang. Und da sind wir gerade so voll auf der mentalen Seite. Vielleicht ist es Yang, vielleicht auch nicht. Aber so, ja, wir sind sehr stark technisch orientiert und praktisch orientiert und im Machen und Handeln und Ja, und da drin brauchen wir aber ganz viel physische Ressourcen, schaffen ganz viel Physisches, aber so die andere Seite, die vielleicht eher, ich persönlich würde es dem Yin zuordnen, die sagen, ja, mehr so nicht das Mentale, nicht den Kopf, sondern eher so das Herz, die Emotionen, die Beziehung beinhaltet, eher ein Stück weit vernachlässigt. Ja, und wenn ich mir das auf so einer Ebene angucke, ist es auch wieder so ein Grund, dass ich sage, okay, ich habe Bock, irgendwie fühlt sich das richtig an, stimmig an, therapeutisch zu arbeiten oder Menschen in emotionalen Prozessen zu begleiten oder Menschen Impulse mitzugeben, Beziehungsfähigkeit zu stärken zu sich selbst oder anderen. Und ja, vielleicht damit einen kleinen Teil dazu beizutragen, wieder mehr zu fühlen, wozu das auch führt, ne? Mitgefühl zu haben, miteinander mitzufühlen. Wie geht's denn jemanden, den ich als Arbeitsressource so weit ausbeute, dass die Person im Burnout landet? Oder das, wie geht's mir eigentlich, wenn ich 60 Stunden in der Woche als Arzt oder Ärztin arbeite? Oder wie geht's diesem Planeten eigentlich, wenn ich alles, wo ich nur an Ressourcen mal so eben rankomme, alles aus der Erde rausreiße? Ja, und da wieder mehr in Mitgefühl zu kommen.
Hast du eine Buchempfehlung?
Habe ich eine Buchempfehlung? Das ist voll die schwere Frage für mich, weil ich echt nicht so eine Leseratte bin.
Du kannst auch was anderes empfehlen. Oder du hast ja schon die Heldenreise empfohlen. So.
Also, genau, ich würde sagen, dass ich selber... Also es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich ganz viel gelesen. Aber das war ja immer total impulsiv und...
Bist du auch so jemand, der die Bücher immer in der Mitte anfängt und dann so kapitelweise liest und dann wieder wegstellt?
Ja, kapitelweise und mehrere Bücher parallel dann, genau. warte, lass mich kurz überlegen. Also ich bin totaler Fan von Michael Ende und ich fand Momo großartig als Metapher für vieles von dem, worüber wir jetzt so gesprochen haben. Und meine Partnerin und ich, wir lesen gerade zusammen die unendliche Geschichte. Und es gibt immer wieder so Momente, wo ich mir so denke, so, boah, krasser Typ, was der für Bilder und Metaphern eingebaut hat. Das hat mich sehr berührt. Das finde ich sehr schön. Ja, und auf jeden, und ansonsten, ja, kann ich total, also bin ich eher so ein Erfahrungsmensch, glaube ich, und empfehle gerne sowas wie die Heldenreise, Heldinnenreise, jeweils dann auch zu wagen, so loszugehen, genau.
Wo siehst du den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
Also ich glaube, das ist jetzt natürlich ein Gefühl. Mein Gefühl sagt, dass sich Medizin und ärztliche Versorgung und damit auch der Arztberuf immer weiter professionalisieren, spezialisieren und auch technisieren wird und dass die technischen Lösungen mit Robotern, Mikrorobotern, künstlicher Intelligenz auch so viel besser werden in den nächsten Jahren, dass einerseits weniger durch Menschen gemacht werden wird. Wir, glaube ich, noch ein Stück weit weiter auf diesem Track bleiben, immer mehr technisch und mechanistisch zu denken und gleichzeitig diese Lücke, die dadurch aufgeht, also wo ich vorhin meinte, so dieses bisschen ja Lack of Emotion sozusagen, ich das Gefühl habe, das wird immer mehr werden und dadurch auch, glaube ich, persönliche, individuelle und gesellschaftliche Probleme, Krisen und Konflikte auch mehr werden wird und so dieser Bedarf nach emotionaler Versorgung, zum Beispiel dann im ärztlichen oder auch psychotherapeutischen, also halt psychotherapeutischer Versorgung. Und ich glaube, dass es immer mehr Projekte geben wird oder Einzelpersonen geben wird oder Gruppen geben wird und vielleicht auch Kliniken, wo diese Impulse, diese Keime auftauchen, so hey Leute, wir müssen wieder das reinnehmen, sonst haben wir ja echt ein Problem. Weil, glaube ich, trotz, und da bin ich mir sicher, dass da noch krasse Erfindungen auftauchen werden, also trotz krasser Fähigkeiten, irgendwie physischen Körper zu heilen oder zunehmender Fähigkeiten auch, wird das ein starkes Ungleichgewicht bleiben oder geben oder sich dieses Ungleichgewicht zuspitzen, gezwungenermaßen. Und auch in meiner Hoffnung wird es ja auf der anderen Seite immer mehr Impulse geben und Keime geben, die wachsen und ja, hoffentlich nicht nur dagegen arbeiten oder nicht nur ein Ausgleich, sondern es ist sich im Idealfall, aber das wird wahrscheinlich länger als 10 Jahre dauern, im Idealfall richtig gut ergänzt.
Ich habe noch eine kleine Frage. Du hast eben gesagt, dass du nie eine Doktorarbeit geschrieben hast.
Ja.
Bereust du das? Denkst du dir jetzt mit deiner, zum Beispiel Seminaren, die du anbietest, würde es irgendwie gut kommen, wenn da irgendwie so ein Doktor noch stünde? Genau, würdest du eben überhaupt jemandem, der nicht in die Forschung möchte, empfehlen, eine Doktorarbeit zu schreiben?
Also, ich bereue es überhaupt nicht. Ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, für die das gut kommen würde, wenn ich einen Doktortitel hätte. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die ersten sind, mit denen ich arbeiten muss. Nicht, dass ich nicht auch gerne offen bin, mit denen zu arbeiten, aber so dieses, ja, also, ich glaube, ich lerne immer mehr, authentisch mit mir zu sein und auch, ja, wie sagt man, nicht kongruent, aber ja, einfach gut im Kontakt mit mir zu sein. Und da hat auch die Entscheidung dazugehört zu sagen, ich werde nur eine Doktorarbeit machen, wenn ich ein Thema finde, was mich wirklich interessiert, und ich habe keine Lust, einfach nur für 2 Buchstaben mit einem Punkt dahinter und das, was mir das irgendwie an Props einbringt, innerhalb einem System, was eh nicht meinen Werten entspricht, mich in ein Labor zu stellen oder an einen Computer zu setzen und Daten für irgendwen auszuwerten, also wo ich letztendlich, ja, ich habe immer so gedacht, so nee, ich habe keine Lust, mich auch an der Stelle selber ausbeuten zu lassen. Und so hat sich's für mich oft angefühlt, dass viele Doktorarbeiten nicht sind, oh, ich habe Bock auf dieses Thema und ich will das machen, es interessiert mich total und ich freue mich mega über das, was ich da drin lerne und erfahre, sondern mehr so, oh, ich muss das ja machen, okay, dann mache ich das irgendwo und dann gibt's halt irgendeinen Prof, der oder die halt eh gerade Leute braucht, die unbezahlt für ihn Arbeit machen, und das fand ich doof. Und es ist so, ich habe immer gesagt, okay, und wenn irgendwann dieses Thema auftaucht und ich das Gefühl habe, ich stehe da voll dahinter und ich finde das geil, dann hätte ich jetzt auch nicht Nein gesagt. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich Doktorarbeiten kategorisch ablehne und finde es voll gut, wenn man da ein Thema findet, wo man sich mit identifiziert. Und ansonsten glaube ich, dass die Zeit vorbei ist, wo man das braucht, wo das so dazugehört. Bisher hat's mir an den Stellen, wo ich das gemacht habe, was wirklich mir entspricht, überhaupt nicht geschadet, dass ich keinen Doktortitel habe. Ja, und ich habe sogar eine Zeit lang, ich war kurz davor in der Palliativmedizin und dann mal in der Medizinethik und so, schon überlegt, Doktorarbeiten zu schreiben, und zwar, aber ja, ist nicht dazu gekommen und ist nicht schlimm. Ja, und ich feiere das, wenn Leute Doktorarbeiten schreiben und da richtig, richtig sich reinnörden und das cool finden, und finde das mega. Ist mega, dass es unterschiedliche Menschen gibt.
Gut.
Ja, danke.
Danke, dass du das auch heute reingequetscht hast.
Danke für die für die schönen Fragen und für das Interesse und das Zuhören. Ja, danke auch euch fürs Zuhören. Oder dir da auf der anderen Seite. Schön, dass du mal zu erzählen.
Gehen wir jetzt Abendessen?
Yes. Ja.